Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo Christoph.
Hallo Veronika.
Unser Thema heute ist Angst. Bisschen unangenehm, aber es hat sich mir ein wenig aufgedrängt. Es wird ja immer wieder mal gewählt. Hier bei uns in Österreich war gerade Nationalratswahlen. Bei euch in Deutschland, glaube ich, wird auch immer gerade irgendwo irgendwas gewählt. Bei uns steht auch wieder was an. In den USA gibt es eine große Wahl, die uns sehr beschäftigt. Und wir merken, dass überall Parteien, die so von rechts außen kommen, im Vormarsch sind. Oder sogar bei uns zum Beispiel die FPÖ war stimmenstärkste Partei jetzt. Und sehr viele Menschen machen sich da Gedanken darüber, wie kann das sein? Was ist da los? Und da kommt das Thema Angst oft vor. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch da mal drüber reden. Auch wenn wir das Thema wahrscheinlich jetzt nicht in der ganzen Fülle aufklären können und eine Instant-Lösung für alle Themen haben wir da jetzt auch nicht. Aber wir wollen uns mal zusammen Gedanken darüber machen. Christoph, wie ist denn da so deine Befindlichkeit, wenn du an all das denkst, was so rund um uns passiert? Du triffst ja auch viele Menschen, unterhältst dich wahrscheinlich oft über dies und jenes. Und ich denke mir, diese Themen werden vielleicht auch bei dir aktuell gerade in deinem Kopf herum sein.
Ja, ich finde das ein wichtiges Thema. Und du hast ja jetzt stärker diesen gesellschaftlichen Bezug in den Vordergrund gestellt. Und wahrscheinlich, wenn wir erstmal darüber reden, fragst mich, wie es mir damit geht. Also ich habe natürlich beobachtet das mit einer großen Sorge, muss ich sagen, welche Entwicklung sich abzeichnet, dass diese hohe Resonanz von Menschen in Bezug auf Menschen und Parteien, die doch wirklich demokratiefeindlich sind und nationalistisch denken und so weiter, solch einen Zulauf haben, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das in dieser Weise, also in dieser Stärke auf eine Resonanz trifft. Es ist sicher so, dass es immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen gibt, der solchen Gedanken irgendwie zuneigt, aber dass das in diese Breite eines gesellschaftlichen Empfindens hineinreicht, das erschüttert mich schon sehr. Und ich hätte auch nie gedacht, dass zum Beispiel unsere demokratischen Werte, die für uns eine so hohe Bedeutung haben, in dieser Weise auch angefragt werden würden und relativiert werden könnten. Also das sind Dinge, die mich schon auch erschüttern, muss ich sagen.
Also jetzt mal platt gesagt, auch du hast Angst vor etwas.
Ja, ich habe jetzt keine Angst, muss ich sagen, es erschüttert mich und es vielleicht auch, ja, es irritiert. Also man versucht es zu verstehen dann, ich versuche es zu verstehen. Und die Art und Weise, wie sich's entwickelt, zwingt einen dazu, immer genauer hinzuschauen, ob das, was man so als sich als Erklärung gedacht hat, wirklich stimmt und wie man es denn verstehen kann. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich von Angst jetzt sprechen würde im Sinne dessen, oh, was wird da auch zukünftig noch alles so auf uns zukommen? Weil dazu bin ich irgendwie, vielleicht ist es eine Illusion, aber dazu bin ich eigentlich zu zuversichtlich, dass es eine Bewegung ist, die auf ein bestimmtes Stimmungsfeld stößt, auf bestimmte Wirklichkeitszusammenhänge, über die wir jetzt wahrscheinlich noch reden werden. Ja, und dass wir im Grunde eine Fähigkeit brauchen, damit umzugehen. Und so wie im Augenblick damit umgegangen wird, ist das eben eine Möglichkeit, wie sich Dinge kanalisieren und vielleicht auch für den einen oder anderen beruhigen können oder sich zumindest zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, man wird die weiteren und differenzierteren Antworten dazu finden und vielleicht auch anders mit den Themen und Fragestellungen auf Zukunft dann umgehen.
Schauen wir mal. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, das ist auch einer, der sich viel Gedanken macht und nicht so zu schnell so Dinge daher sagt, der gesagt, naja, vielleicht so ein Bürgerkrieg kann schon sein, dass das mal kommt. Ja, so. Dann war ich richtig verwundert. Ich mir dachte, wow, das ist jetzt aber schon ein schlimmes Szenario, das du da in deinem Kopf hast. Aber gedacht, okay, interessant, lassen wir mal so stehen. Ja. Mhm. Ist das, es klingt nach einer frechen Frage, aber so meine ich es gar nicht so, hat das was mit dem Alter zu tun, dass du da vielleicht anders drauf blickst, als wenn du jetzt erst, ich weiß nicht, 30 wärst, oder hat das gar nichts damit zu tun?
Ja, ist eine gute Frage, muss ich selber nachdenken. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass man, wenn man älter ist, geworden ist, Dinge nicht mehr nur so aus dem Augenblick heraus sieht oder aus der momentanen Bewegung sieht. Aber für mich hat es auch sehr damit zu tun, dass ich mich sehr mit dieser Frage beschäftige, auch einiges dazu lese und sehr hinhöre, was andere Menschen, die sich ebenfalls tief damit beschäftigt haben, wie sie es erklären, welchen Ausblick sie geben und so weiter. Ja, also es wird sicher damit auch zu tun haben. Und ja, ist eingebettet zu sehen in bestimmte Zusammenhänge, wobei ich nicht sagen will, dass ich sie exakt weiß und damit absolut richtig liege, so wie ich sie sehe. Aber es gibt da schon so bestimmte Beobachtungen, von denen ich ausgehe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft bereit sind, zum Beispiel so ein hohes Gut wie Freiheit, freie Selbstbestimmung und so weiter aus der Hand zu geben und sich Menschen anzuvertrauen, die ihnen das sukzessive entreißen. Hm. Ja, ich glaube, dass das ein Durchgangsstadium ist und dass uns das unglaublich wachrüttelt, uns auseinanderzusetzen zu diesen Fragen. Und wenn diese Diskussion immer breiter geführt wird, dann wird das auch immer deutlichere, nachhaltigere Antworten finden. Also darin begründet sich meine Zuversicht.
Mhm. Ja, hoffen wir, dass es so kommt. Ich muss dazu sagen, dass ich so den Eindruck hatte, damals in dieser intensiveren Corona-Zeit, da gab es auch oft so die Idee von, es wird vielleicht eine Veränderung in der Gesellschaft geben, wir werden mehr Zusammenhalt finden. Und eigentlich ist ein bisschen, nicht vielleicht das Gegenteil passiert, aber doch ein Stück weit der anfängliche Zusammenhalt, der spürbar war, der ist dann irgendwie wieder sehr verloren gegangen. Am Ende haben wir von Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Wenn ich so darauf zurückblicke, muss ich auch zugeben, ich da auch ein bisschen enttäuscht bin. Da hätte ich mir positivere Schritte erwartet von uns so als Weltgemeinschaft.
Ja, das verstehe ich gut. Darüber denke ich auch ab und zu nach, weil ich ja auch zu Beginn dieser Corona-Pandemie einiges dazu gesagt und geschrieben habe. Und ich weiß noch, dass viele gesagt haben, na, das könnte eine Zeit sein, die uns in ein tiefes Nachdenken bringt. Ja, und dadurch im Grunde wir auch anders auf die Welt blicken. Ich glaube ja persönlich, dass, oder ich nehme das jetzt natürlich auch wahr, wie schnell alles wieder in die Normalität hineingeht und das ist alles so wie früher und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht für alle. Und ich glaube, dass Bewusstseinsentwicklungen sehr langsam vorangehen. Und im Grunde steht man vor einer Entscheidung, wenn wir jetzt darüber diskutieren, aus welcher Sichtweise wir im Grunde das Ganze beurteilen. Und nach meiner Beobachtung, wenn ich mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen und so weiter über diese Themen spreche, kommt mir vor, gibt es zwei Positionen. Die eine Position ist, das sind so Wellenbewegungen. Und nach und nach löst sich die eine von der anderen ab und dann kommt wieder eine neue und dann kommt wieder eine neue und möglicherweise wird es dann auch schlechter und so weiter. Also das ist so das eine Prinzip, aus dem heraus argumentiert wird, und das andere Prinzip, dem ich tatsächlich mehr zugeneigt bin und ich meine auch aus guten Gründen, wenn ich wissenschaftliche Forschungen sehe und so weiter, dann würde ich sagen, es ist menschheitsgeschichtlich immer eine Zunahme von Bewusstseinsbildung, von Aufklärung, von Reifung, von Entwicklung zu beobachten. Das sind aber lange Verläufe, die jetzt nicht eine Generation betreffen, sondern über mehrere Generationen gehen. Und ich glaube persönlich, dass im Grunde menschheitsgeschichtlich gedacht wir immer in eine neue, weitere, tiefere Form des Erkennens hineingefunden haben, mit allem, was wir tun und wie wir leben. Ja, ich glaube, so würde ich es jetzt hier als einen sehr komplexen, anspruchsvollen Vergewisserungsprozess verstehen, in dem wir jetzt stehen. Und zwar in einer Zeit, die so viele Fragen auf uns, sagen wir mal, richtet, ja, wie wir eigentlich das normalerweise nicht kennen. Mhm. Weil wir in einer Zeit gelebt haben bis dato, die eine relative Überschaubarkeit hatte und eine relative Ruhe hatte. Und wir jetzt in eine Zeitenwende, könnte man sagen, hineingestellt sind, wo wir eine unglaubliche Volatilität zu bewältigen haben, unglaubliche Umbrüche zu integrieren haben. Und ich glaube, das macht etwas mit der Identität von Menschen und mit ihrem inneren Wissen, wo stehe ich, wo ist mein Boden, der mich hält und trägt, wo gehöre ich hin und so weiter. Und das sind alles Fragen, wo wir in einem radikalen Umbruch stehen.
Also das muss man vielleicht zu unserer Verteidigung tatsächlich sagen oder zum besseren Verständnis, wie du sagst, dass wir tatsächlich mit sehr vielen Themen konfrontiert sind und so viele Dinge wissen, wie wir früher eben nie mitbekommen haben. Ich kann jetzt in den Nachrichten lesen oder hören oder sehen von irgendwelchen Unfällen, die in Südamerika passieren zum Beispiel, und das ist sehr bedrängend vielleicht, und das und das und das, Dinge, von denen wir früher niemals erfahren hätten, und wir dann oft einfach gar nicht wissen, wie sollen wir damit umgehen, mit all diesen großen Problemen in der Welt, zu denen wir auch gar nichts beitragen können. Das ist vielleicht so das eine. Vielleicht bleiben wir gleich dabei. Ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, so ein Ohnmachtsgefühl, oder? Wir hören von so vielen großen Problemen, angefangen beim Klima. Da wissen wir vielleicht ein bisschen, wie wir dem entgegenwirken können. Aber wie ich jetzt wirklich die Eisbären retten kann, jetzt nehme ich die Eisbären, ich glaube, ich habe sie hier irgendwie eh schon mal erwähnt, die kommen halt dann immer, aber stehen halt für etwas Großes. Da bin ich überfordert, eben, wenn man hört, tatsächlich von so viel Unglücken in irgendwelchen anderen Ländern, will ich gerne Mitgefühl haben mit diesen Menschen, aber eigentlich überfordert mich das total zu wissen, dass jetzt irgendein Busunglück in Indien war. Was soll ich mit der Information machen? Und dort ist Krieg und da sind Auseinandersetzungen und eben die Wahlen in Amerika ist nicht unser Land und trotzdem beschäftigt uns das so sehr, weil das auch Auswirkungen hat für uns hier. Da kann ich gar nicht wählen, kann ich gar keinen Einfluss nehmen. Schon alles sehr viel, das betrifft uns alles irgendwie, und zugleich, glaube ich, ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht auch da.
Ja, was du beschreibst, sind ja im Schwerpunkt zwei große Themenkreise, nämlich, dass die Welt unglaublich zusammengerückt ist. Man sagt, die Welt ist ein Dorf geworden. Und das bedeutet, alles, was früher sehr fern war, von dem wir gar nichts wussten, das findet unmittelbar auch in unserem Wohnzimmer jetzt statt. Oder auch durch zum Beispiel die Migrationsbewegung, die es gibt, haben wir natürlich eine, was die Kulturen betrifft, eine ganz anders durchmischte Gesellschaft. Und das sind ja nicht nur einfach andere Menschen, sondern das sind auch andere Denkweisen, andere Selbstverständnisse, sich zu verstehen, andere Identitäten, aus denen diese Menschen kommen und wir persönlich jetzt auf sie treffen und darin nochmal uns selber vergewissern müssen und so weiter. Also es ist dieses einerseits Zusammengerückte und Überschaubare, das es früher in dieser Form so nicht gab. Und damit geht uns alles viel in einem viel größeren Raum und Rahmen an als früher. Und demgegenüber sehen wir auch die Auswirkungen viel stärker. Also auch das hat sich, glaube ich, verändert, dass wenn irgendwo etwas stattfindet, das nicht nur ein territoriales Ereignis dort ist, wo es stattfindet, sondern häufig, je nach Größe des Ereignisses, das durchaus wirtschaftliche Rückwirkungen hat, die ganze Weltwirtschaft zum Beispiel mit betreffen können. Und das ist natürlich auch nochmal ein Zusammenhang, den es, sagen wir mal, zu konstatieren gilt und der höchst anspruchsvoll ist und dem wir ausgeliefert sind.
Ja, also zum Beispiel, konkretes Beispiel fällt mir jetzt noch ein, müssen wir gar nicht zu den Eisbären gehen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem hier in Österreich, in weiten Teilen des Landes, ein Hochwasser, eine echte Katastrophe in manchen Regionen. Und wir haben oft gehört, dass das zu einem Teil zurückzuführen ist auf die Wärme der Meere. Also, und das wiederum hat eine Veränderung auf das Wetter. Und so kommt es dazu, dass es eben immer mehr solche Wetterbedingungen gibt, die dann bei uns hier zu Hochwasser führen. So, das betrifft uns konkret. Das ist wirklich schlimm. Ich kenne auch Menschen, deren Häuser durchflutet waren und die weg mussten von zu Hause. Das ist ein großes Thema, wo wir so das Gefühl haben, da sind wir irgendwie mit Schuld dran. Also, und wir müssten auch was tun. Aber was genau?
Ja, zumindest haben wir damit zu tun und es betrifft uns unmittelbar. Ob wir jeweils schuld sind, das müsste man im Einzelnen jetzt nochmal klären. Aber natürlich kann man sagen oder kann man nicht sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Also das geht uns unmittelbar an. Und ja, und das sind Fragen, denen wir uns zu stellen haben. Und ich glaube, du hast ja eben von der Ohnmacht gesprochen. Viele Menschen überfordert das. Und wir selber, glaube ich, jeder von uns kann das bei sich auch beobachten. Auch ich kenne das für mich, dass ich manchmal da sitze und denke, meine Güte, was sollst du hier noch tun? Oder kannst du überhaupt was tun? Du kannst ja gar nichts groß machen. Ja, und also sich ohnmächtig zu fühlen, ist ein schlimmes Gefühl. Und damit sind wir übrigens auch im Kernerleben der Angst. Ja, dass Angst ganz stark mit Ohnmacht zu tun hat, aufgrund einer Enge. Angst kommt ja zum Beispiel von diesem lateinischen Angustia oder griechischen Angio. Alleine wenn man es ausspricht, spürt man schon in der Kehle die Enge, die quasi im Phänomen der Angst auch liegt. Ja? Das heißt, es wird mir eng. Und die Menschen, die sich damit jetzt phänomenologisch tiefer beschäftigt haben, die haben gefragt, worin besteht denn eigentlich das Grunderleben in der Angst? Und das ist diese große Erfahrung der Ohnmacht dem gegenüber, was auf mich zukommt. Das heißt, das, was auf uns zukommt, erleben wir als mächtiger als das, was wir tun können, um damit zurechtzukommen. Und das ist im Grunde das Wesen der Angst. Wenn wir stark in der Angst sind, ist das andere, wenn ich es ja mal so sehr abstrakt jetzt sage, also das mir gegenüberstehende, es hat eine Mächtigkeit, eine Macht, der ich mich nicht gewachsen fühle, die mich quasi unterdrückt oder die mich nicht mehr mir den Spielraum zugesteht, damit umgehen zu können und damit leben zu können. Ja, und das ist der große Unterschied für Menschen, die nicht in Angst stehen, dass sie für sich immer einen Spielraum erleben, mit dem, was ihnen gegenübersteht, in irgendeiner Weise umgehen zu können. Ja, und das ist auch bis in die Angststörung hinein nachher das Kernthema, dass der Mensch mit starken Angststörungen im Grunde in seine Coping-Mechanismen gerät, also in seine Rettungsversuche, in seine fixierenden Rettungsversuche, um sein Überleben zu sichern, physisch oder psychisch. Und ja, wir im Grunde den Weg finden müssen, wie gehen wir mit dem, was auf uns zukommt, um. Und ich glaube, das ist jetzt ein sehr wichtiger Aspekt für das, was wir gerade bereden. Wenn wir jetzt über diese ganzen Phänomene, die im Augenblick auf uns zukommen, gesellschaftlich sprechen, und zwar so sprechen, wie wir das jetzt hier tun, ist die große Frage, ob ich es höre mit einem Grundgefühl des Ohnmächtigseins und dem Nichts entgegensetzen könnens, oder ob ich ein Empfinden habe, auch das wird zu meistern sein. Auch damit kann man umgehen. vielleicht nicht ich nur als einzelner Mensch, sondern natürlich beginnt es immer beim Einzelnen, aber es braucht dann auch viele, die mitmachen, und das ist ja auch ein Grund, weshalb der ein oder andere in die Politik geht und sagt, und auf dieser Ebene möchte ich deshalb Dinge bewegen und so weiter. Aber die große Frage ist, stehe ich in einer Zuversicht oder stehe ich in einer Ohnmacht?
Bei dem Thema Klima, und das ist ja tatsächlich ein großes Thema gerade, da habe ich das Gefühl, dass auch die, die Verantwortung tragen, also auch, weil du jetzt gesagt hast, ich gehe in die Politik, dass auch da so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl sich eingeschlichen hat und dass wir dann sehr oft so tun, als wäre es nicht da, als wäre nichts oder als hätten wir halt andere, größere Themen, tun das weg, verlagern Wahlkampfthemen auf was anderes hin, wo wir vielleicht schneller handeln könnten. Also zum Beispiel gegen Migranten kann ich mal schneller vorgehen, weil da können wir sagen, okay, die dürfen nicht mehr rein, die sperren wir weg, ist irgendwie schneller gelöst als so ein Klimawandelproblem.
Ja. Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt, dass man dann sich vielleicht Dinge sucht, die man leichter, in Anführungsstrichen, lösen oder regulieren kann. Und der andere Grund wird wahrscheinlich sein, dass wir die Fülle der Probleme nicht gleichzeitig lösen können und dass sie uns überfordern. Und dass wir dann beginnen, auszublenden oder zu leugnen. Das ist ja auch ein Abwehrmechanismus, dass wir Dinge leugnen, also nicht wahrhaben wollen und sie dann vergessen oder aus dem Blick geraten und so weiter und so fort. Ja, und insofern glaube ich, es ist diese Gleichzeitigkeit der Fülle, die uns zu schaffen macht. Ja, und jetzt ist die Kunst so praktisch, wie gehen wir mit der Fülle dieser unterschiedlichsten Themen, aus denen heraus sich diese Fragestellungen, diese großen Fragestellungen ergeben, wie gehen wir eigentlich mit denen um? Ja, und ja, einiges haben wir jetzt schon angesprochen. Ich glaube, was jetzt sehr deutlich wird, dass wir in eine Zeit hineingekommen sind, in der eine gewisse Form in Ruhe leben zu können und zu dürfen vorbei ist. Und diese Zeit, die wird lange dauern als Umbruchzeit. Ja, und ich schätze ein, dass das mehrere Generationen haben wird und dass wir im Grunde deshalb eine Konstitution brauchen als Mensch, wie wir mit Volatilität leben. Also wie wir zustimmen, dass Dinge ungewiss sind, unklar sind, noch nicht eindeutig benannt werden können und wir miteinander für diese Dinge Antworten suchen und Wege versuchen zu finden. Und diese psychische Konstitution brauchen wir, diese Spannung des Nichtwissens aushalten zu können. Und das hat man, glaube ich, in früheren Generationen nicht in dieser Zuspitzung und in dieser Absolutheit gebraucht. Ja. Wir haben zum Beispiel ein anderes Thema, was jetzt auf uns zukommt, das gerade wie eine Lawine anrollt, das ist die künstliche Intelligenz. Und was das mit uns Menschen macht, wie sich Arbeitsbedingungen verändern werden, wie wir mit ihr umgehen, wie wir sie in den Grenzen halten und so weiter. Das wird riesige Umwälzungen nach sich ziehen. Auch hier kann man wieder mit Angst über das Thema reden oder man kann sagen, was ist die Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. Ja, und ich denke, all diese Themen stellen Herausforderungen in sich dar. Und was es nicht mehr geben wird, ist diese Eindeutigkeit der Geschlossenheit von Identitäten. Also seinen Halt darin zu finden, dass man eine Eindeutigkeit, dass man eine absolute Eindeutigkeit hat, was man für richtig findet, was man falsch hält und so weiter. Sondern wir brauchen, glaube ich, eine Fähigkeit, mit dieser Pluralität und mit dieser Mehrdeutigkeit zurechtzukommen. Das nennt man Ambiguität. Und die Fähigkeit nennt man Ambiguitätstoleranz.
Das wird sich ändern. Da müssen wir hin, hast du gesagt. Ja? Aber ich glaube, wir wollten ja ein bisschen versuchen zu schauen, wie ist es jetzt gerade. Und ich würde sagen, davon leben doch diese Parteien, von denen wir gesprochen haben, Kandidaten für Präsidenten, Ämter und so weiter, dass wir das eben nicht gut aushalten können, dieses Nichtwissen, und dass viele Menschen gerne eine schnelle Antwort hätten oder so eine schnelle Lösung und dann auch schnell dahin greifen. Oder ist das nicht eins der Hauptthemen jetzt gerade,
genau,
dieser Übergang, den du beschrieben hast?
Ja, ich glaube, dass viele parteipolitischen Positionen oder Parteien im Grunde eine Resonanz deshalb finden, weil sie psychisch verunsicherte Menschen antreffen und auf diese psychische Verunsicherung versuchen, ihre jeweilige Antwort zu geben. Und deswegen fühlen sich manche Menschen abgeholt und gesehen. Ich habe mich ein bisschen mit den Ergebnissen der Forschungen, die Steffen Mau zum Beispiel darstellt, ein Soziologe in Deutschland, beschäftigt. Und ich finde das sehr interessant, was er für Thesen vertritt, unter anderem, dass wir in Deutschland eine viel stärkere Homogenität in den Positionen haben, als uns bewusst ist. Also er sagt eindeutig, die Gesellschaft ist nicht polarisiert, sondern die Polarisierung findet durch die Politisierung statt. Das heißt, die Politik bringt einen polarisierenden Stil hinein, der dann dazu führt, dass sich der eine oder andere in dieser oder jener Frage abgeholt fühlt. Er unterscheidet das sehr deutlich von unseren westlichen Gesellschaften und zum Beispiel der US-Gesellschaft. Dort ist ein anderes Wahlsystem und das Wahlsystem an sich hat schon in sich diese Struktur, dass es polarisiert, weil am Schluss nur einer gewinnen kann. Und das ist ja bei uns zum Beispiel in Deutschland nicht der Fall, in dem Koalitionen gefunden werden müssen und man dann miteinander zurechtkommen muss. Also das halte ich für eine sehr interessante Erklärung, im Grunde zu sagen, dass eigentlich zu bestimmten grundlegenden Fragen es einen relativ hohen Konsens in der Gesellschaft gibt, wie man etwas findet. Und das erklärt, wenn man dem folgt, dass es eher dann oder dadurch Erfolge gibt, weil es Menschen durch Zuspitzungen schaffen, dass man sich in seinen Ängsten angesprochen fühlt und dann vermeintliche Antworten auf diese Frage gegeben werden. Aber diese Parteien, über die wir jetzt hier zum Teil gesprochen haben, als die rechtspopulistischen Parteien oder extremen Parteien, die haben ja auch noch nicht bewiesen, dass sie Antworten auf diese Fragen geben. Sie haben ja nur im Grunde ein Weltbild gemalt und in der Regel einen großen Problemkreis aufgezeigt und sehr zugespitzt aufgezeigt. Also von daher, glaube ich, wird es ja in Summe jetzt darum gehen, wie findet man auf diese Fragen, die tatsächlich eine Bedeutung haben und die vielleicht auch von anderen Parteien ein Stück weit unterschätzt wurden in der seelischen Verfasstheit der Menschen, ja, dass man einerseits offen ist, weltoffen ist und deswegen andere Menschen willkommen heißen möchte und dass man das richtig findet, dass es zum Beispiel ein Asylrecht gibt, aber dass es möglicherweise auch eine Grenze gibt in der Fähigkeit zu integrieren und alles zulassen zu können. Und deswegen hilft es nicht, das nur mit moralischen Setzungen her zu argumentieren. Und das ist, glaube ich, lange Zeit getan worden, sondern es ist wichtig, diese seelische Verfasstheit der Menschen ernst zu nehmen, die intuitiv irgendwann dann sagen, so jetzt können wir nicht mehr oder wir wollen so nicht mehr. Ja, und da, glaube ich, müssen einige jetzt sich auf diese Realität auch einstellen und im Grunde mit der umgehen und sagen, ja, wo ist einerseits das ernst zu nehmen und wo müssen wir uns herausfordern lassen, auch in unseren Ängsten? Und wo müssen wir sie aber auch berücksichtigen, weil wir sonst in eine Überforderung kommen, die wir nicht tragen können? Ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Und deswegen ändert sie sich ja auch gerade in den Positionen.
Mhm. Ändert sie sich, ja?
Ich habe schon den Eindruck, dass es auf einmal einen deutlicheren Konsens gibt, dass darüber nachzudenken ist, wenn ich jetzt mal bei dem Migrationsthema bleibe, wie viel kann eine Gesellschaft verkraften an Menschen, die zu ihr kommt. Ja, und dass wir nicht nur moralisierend, verteufelnd darüber reden, wenn einige sagen, ich kann nicht mehr, sondern dass man das ernst nimmt, dass sie, es gibt andere Studien, das hat unser ehemaliger Bundespräsident in einem interessanten Talkshow gerade zitiert, die dann mehr die Kultivierer sind und die Bewahrer sind, die dann eher dazu eine Neigung haben zu sagen, jetzt ist doch Schluss und jetzt sollte man es dabei belassen, was es ist, und andere, die sagen, Mensch, aber es gibt doch noch so viele, die in Not sind und da müssen wir doch offen sein und bleiben. Ja? Und ich glaube, wenn wir diese Themen mal nicht gegeneinander ausspielen, das haben wir zu lange gemacht, sondern sie sehen als zwei Themen der gleichen Medaille. Also einerseits eine Offenheit für andere Kulturen zu haben und andererseits selbst eine Identität behalten zu wollen. Ja, dann glaube ich, müssen wir darauf Antworten finden, und die sind komplex und nicht eindeutig zu geben. Ja, und deswegen ist, glaube ich, Mehrdeutigkeit zu ertragen und auszuhalten und in diesem sowohl als auch denken zu können und nicht in dem Entweder-oder-Prinzip zu denken, das ist, glaube ich, das Wesentliche, wie wir Lösungen finden werden. Und die, glaube ich, diskutieren wir neu.
Was ich festgestellt habe, auch an mir selber, ist, dass wir bei solchen Themen natürlich davon ausgehen, was wir selber erfahren. Sprich, wenn ich in der Nachbarschaft irgendein Problem habe mit Menschen, die nicht aus meinem Land kommen und wo irgendwas aufpoppt, keine Ahnung, irgendeine Form von Problem, dann schwappt das ja oft so über und wir denken, ja, alle und alle Ausländer und sie müssen weg und die stören mich oder ich bin persönlich irgendwie gestört und das leg ich gleich drüber auf das große Ganze. Und andere haben vielleicht eine andere Erfahrung, eine sehr gute, und die sagen wieder ganz was anderes. Und dann ist es manchmal wirklich richtig schwer, da wieder oder das größer zu betrachten und nicht zu sehr aus meiner eigenen gefühlten Erfahrung da nur zu argumentieren. Wie siehst du das? Wie entstehen solche Meinungen auch?
Naja, das ist ja das Grundthema allen menschlichen Erlebens, dass es immer aus der Prägung kommt, aus der wir kommen. Ja, wir sind geschichtliche Wesen. Und deswegen, je nachdem, wie diese Prägung erlebt wurde, haben wir an dieser oder jener Stelle mehr einen Vorbehalt oder sind offen. Wir gehen deshalb nie vorurteilslos und völlig ohne eine Vorannahme auf Welt und Wirklichkeit zu. Im Grunde könnte man das Leben ja ganz grundsätzlich so verstehen, dass es eine einzige Infragestellung unserer Vorannahmen ist. Mit allem, was auf uns zukommt. Und jetzt ist die Frage, habe ich davor Angst oder finde ich das spannend? Deswegen ist der eine interessiert und neugierig und weltoffen und geht auf die Welt zu und mag herausgehen, und dem anderen ist das hochgradig gefährlich. Und das hat damit zu tun wiederum, wenn ich quasi einen Rahmen brauche, um mich sicher zu fühlen, dann wird alles, was den Rahmen in Frage stellt, mir eher als Gefahr begegnen und nicht als interessierter neuer Aspekt. Also hat es sehr viel mit der psychischen Konstitution, die ich selbst mitbringe, zu tun, wie ich schlussendlich diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen verarbeite und auf welchen Boden sie fallen.
Okay, aber scheinbar gibt es doch sehr viele Menschen, denen all diese Themen hochgradig gefährlich erscheinen. Was ist da los in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, hier in unseren Ländern, wo es uns doch eigentlich zu einem Großteil sehr gut geht? Woher kommt das, dass wir da nicht ein bisschen gelassener und weltoffener sind? Ich sage jetzt so wir. Ja, also sind eh nicht alle so.
Ja, das
so,
ist eine wirklich spannende Frage und auch eine schwere Frage. Du hast ja zum Glück am Anfang unserer Folge gesagt, dass wir so Aspekte jetzt reflektieren und nicht endgültige Antworten darauf geben. Ich frage mich das natürlich auch, woher kommt das? Und eine Antwort, die ich meine gefunden zu haben, liegt darin, dass wir zu viele Themen gleichzeitig haben, die auf uns zukommen, und dass wir uns deshalb überfordert erleben. Also wenn es ein Thema ist, dann kann man sich auf dieses eine Thema konzentrieren und versuchen, es unter die Füße zu kriegen. Aber mir kommt vor, es sind sehr, sehr viele Umbrüche. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen unterschätzt, würde ich heute sagen, Ja, was das bedeutet, wenn wir offen und tolerant sein wollen, dass das eine unglaubliche Fülle an verschiedensten Lebensformen und Lebensstilen mit sich bringt, die wir dann zu integrieren haben bzw. gelten zu lassen haben. Und ich glaube, dass man früher noch stärker verankerter war in bestimmten Selbstverständnissen, die man für richtig hielt, und daraus hatte man seine Identität, und ansonsten hat man ein bisschen den anderen leben lassen und gesagt, das ist okay so, ja, aber man weiß, wo man selber stand. Und diese Kohärenz von Selbstverständnissen, die, glaube ich, ist abhanden gekommen. Ja, also das ist alles sehr auf den Einzelnen zurückbezogen, wie er denkt, wie er die Dinge sieht und so weiter. Also alles, was es als gesamten Konsens gab, das ist sehr stark in Frage gestellt worden. Insofern ist es interessant, wenn der Mao jetzt, dieser Soziologe, sagt, dass es immer noch ein relativ breites Selbstverständnis in unserer Gesellschaft gibt, also in dem wir uns einig sind. Aber er sagt eben auch, es ist nicht mehr so eindeutig verhaftet in einer Kontinuität von Selbstverständnissen. Also früher bringt er als Beispiel, wenn man eine Partei gut fand, dann hat man die ein Leben lang gewählt. Und dann war man mit dieser oder jener Entscheidung, die sie traf, nicht einverstanden, aber trotzdem hat man sie gewählt. Und diese Bindung, dass heute man so überdauernde Annahmen und Überzeugungen hat, die gibt's heute so nicht mehr. Das ist heute alles individueller, volatiler geworden. Das heißt, ich gucke mehr aus dem Augenblick heraus, was für mich stimmt und wie ich es sehe. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb bestimmte Menschen, die jetzt sehr laut auftreten, auf einmal einen Zugriff haben, weil sie einfach einen Aspekt betonen und herausgeben, wo man auch sagt, oh ja, das ist gerade ein Thema oder damit geht es mir auch nicht gut, und dann lässt man sich davon ansprechen.
Meinst du das so im Sinne von, wir wissen weniger, wer wir selber sind, weil es so viele Möglichkeiten gibt, zu sein und zu leben und zu denken, und das macht uns so unsicher?
Kurz ja, gesagt? Vielleicht könnte man es so sagen. Also ich weiß nicht, ob wir weniger wissen, wer wir selber sind, aber was wir von den Dingen zu halten haben. Ja. Also ich weiß für mich, ich bin ja sehr geprägt durch die 68er-Zeit. Zu der Zeit habe ich in Frankfurt gewohnt, und die ganzen Studentenunruhen waren unter anderem eben auch sehr stark in Frankfurt. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Und ich weiß, dass sie für mich und mein Leben dazu geführt hat, dass ich alles in Frage gestellt habe. Und im Grunde mir diese Frage gestellt habe, wie kommt es dazu, dass einer meint zu wissen, was richtig sei. Man kann es ja auch anders sehen. Ja. Und für mich hat das dazu geführt, dass das mich in einen sehr tiefen Selbstvergewisserungsprozess für das, wie ich über Dinge denke, was ich von Dingen halte, mich geführt hat. Ja, und bis ich darin wieder eine andere Form, eine neue Form von Selbstverständlichkeit, die aber nicht aus der Moral kam, sondern aus Überzeugungen, die dem Existieren des Menschen gemäß ist, also gefunden habe. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich die Existenzphilosophie so mag, weil sie Antworten gibt, wie Leben gelingen kann und was im Leben wichtig ist, ohne dass sie moralisch wird. Ja, und ich glaube, wir brauchen mehr Wissen darum. Was gilt es zu beachten, wie Leben funktioniert, wenn man es mal so ein bisschen mechanistisch sagt. Ja, und das ist verloren gegangen. Und da wissen Menschen heute kaum noch Bescheid. Und das ist alles so in die Subjektivität von Blickwinkeln gerückt. So siehst du das halt. Mhm. Und das rächt sich gerade.
Ich frage mich gerade, ob das nicht ein viel zu hoher Anspruch ist. Also dieses sich auf so tiefe Weise hinterfragen, die Themen in den Blick zu nehmen. Du hast es eh gerade vorhin auch schon gesagt, sind so viele Themen. Ich, selbst wenn ich, wie soll ich sagen, da philosophisch und so weiter interessiert bin und politisch und so weiter, was ja auch nicht alles sind, selbst dann überfordert es. Ich kann ja gar nicht zu allen Themen alle Seiten genau betrachten, abgesehen davon, dass man dann immer auch noch rausfinden muss, ob das gute Quellen sind, ja, die ich da lese, höre oder sehe. Das ist ja auch noch das Nächste. Ja, das ist auch schon eine ziemliche Überforderung, finde ich. Aber da komme ich ja schon gar nicht mit. Und dann gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die, ich meine, das ist überhaupt nicht abwertend, aber das ist jetzt mein Gefühl, das auftaucht. Wie viele Menschen sind denn bereit, sich so tief mit sich und der Welt und den Themen und den Nachbarn auseinanderzusetzen? Wie kommen wir denn dahin zu so einer Basis, die es möglich macht, dass wir ein bisschen wieder freier leben können, angstfreier?
Ja, das wird wahrscheinlich, es ist so, wie du sagst. Und deswegen habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, es wird sehr lange dauern, bis ein Bewusstsein nach und nach sich durchsetzt für bestimmte Werte oder für bestimmte Selbstverständnisse, es so zu leben oder so zu sehen. Ich glaube, es braucht Bildung. Ich glaube, es braucht Aufklärung. Und ich muss gestehen, ich verstehe auch den Beruf des Psychotherapeuten deshalb so, dass er eigentlich einen hochemanzipatorisch-kritischen Aufklärungsaspekt hat. Also es geht nicht nur darum, seelische Leiden zu lindern, sondern es geht darum, Menschen in die Bewusstheit für ihre Lebensgestaltung zu begleiten und Verantwortung für das zu übernehmen, was sie dann meinen, für richtig zu halten. Und dazu zu stehen, die Konflikte in Kauf zu nehmen, die da aufgrund dessen auf sie zukommen und so weiter. So verstehe ich meinen Auftrag, wenn du so willst, ja. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz lange Bewusstseinsbildung. Und selbst wenn es mit einigen beginnt, so ist es doch immer menschheitlich gewesen, dass es sich in ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein irgendwann hineinträgt, dass man etwas so für richtig hält oder so für richtig hält. Und es muss sich deshalb auch vielleicht nicht jeder damit in dieser Weise beschäftigen. Aber ich glaube, dass der Raum dafür da ist, sich damit beschäftigen zu können, zu dürfen, und dass das eine Gesellschaft für wichtig erachtet, dass diese Debatten geführt werden, das scheint mir der Nukleus zu sein, ja, und der darf nicht verloren gehen. Und deswegen bin ich betroffen, wenn es Parteien gibt, die im Grunde daran gar kein Interesse haben und den Menschen im Grunde nur gleichschalten wollen. Ja, und du hattest mich relativ am Anfang auch gefragt, wie ich das sehe und wie ich das empfinde. Und eine Antwort möchte ich in dem Zuge noch geben. Ich empfinde das deshalb auch als meinen Auftrag, auf diese Dinge hinzuweisen. Und überall dort, wo ich bin, Vorträge halte und unterwegs bin, nehme ich da sehr klar Stellung. Weil ich glaube, wir brauchen Haltungen. Und diese Haltungen fallen nicht vom Himmel, sondern zu diesen Haltungen haben wir uns zu vergewissern. Und es braucht in unserer Gesellschaft Menschen, die Haltungen einnehmen und für etwas stehen.
Okay, also ich habe mir zwischendurch jetzt in unserer Folge mal gedacht, wo kommen wir dahin? Das ist viel zu groß und viel zu komplex. Jetzt für heute würde ich mal für mich sagen, das, was wir gesehen haben, worauf wir gekommen sind, einfach als ein Aspekt aus dem Ganzen, wie wir gerade so dastehen in unserer Welt und Gesellschaft, ist diese Überforderung aus den vielen Themen. Das kam ganz am Anfang und jetzt wieder. Also es ist irgendwie zu viel. Wir wissen so viel, wir können es schwer einordnen, es sind so große Themen. Das heißt, das eine, und das ist eines der wichtigsten Themen, dass wir da mal anfangen, und da hast du gesagt, das wird länger dauern, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, neu lernen müssen, mit dieser Komplexität dieser Welt, in der wir nun mal sind, und was ja einerseits toll ist, dass wir so viel wissen und erfahren können, aber zugleich hat es eben auch eine andere Seite, und mit der müssen wir erstmal lernen, zurechtzukommen. Und das ist mal so ein erster Weg, den wir gehen müssen, der wahrscheinlich im Kindergarten und in der Schule anfängt, und da muss einmal viel passieren in diese Richtung. Und dass es eben, wie du gesagt hast, auch solche Berufe wie Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten, ich weiß nicht, SeelsorgerInnen, PädagogenInnen, die alle in diese Richtung mal arbeiten müssen, dass wir, ja, kannst du mir da helfen? Worum geht es da nochmal? Also dass wir erstmal akzeptieren lernen, dass die Welt komplex ist, das hast du vorher gesagt, das Aushalten davon, dass wir nicht alles wissen, das ist mal so die erste Aufgabe, die wir gerade so haben, ist das so?
Ja, und in der Mehrdeutigkeiten zu stehen, ja, und Mehrdeutigkeiten ertragen und im Grunde uns auch ein bisschen von diesem Ideal, wenn wir alles gut bedacht haben, dann läuft es glatt. Und dann haben wir ein Niveau erreicht, auf dem es dann wieder in einer Linie weitergeht, leben. Das ist ein Irrtum. Das ist, glaube ich, auch eine falsche Idee unserer Zeit. Ich habe das übrigens auch lange gedacht, wenn ich es alles richtig mache, dann habe ich irgendwann es erreicht. Und dann kommt immer so eine Idee, dann läuft es. Ja, aber so ist Leben nicht. Leben ist die Herausforderung mit all den Facetten, die jedes Mal neu auf uns zukommen. Und dem haben wir uns zu stellen. Und vielleicht ist das so ein auch gesellschaftlicher großer Irrtum unserer Zeit, der ja in der Perfektion aller Dinge liegt. Und alles muss qualitätsmäßig ausgerichtet sein, dass nie etwas passieren wird und dass es alles immer glatt geht und, ja. Dahinter stecken ja Ideen. Und diese Ideen, die sind einfach nicht dem Leben gemäß. Sie sind bestimmten Bedürfnissen gemäß, das verstehe ich schon. Man kann auch Ansprüche haben, aber man muss gucken, wo stimmt es mit dem Leben überein, und das Leben ist mehrdeutig. Und zum Leben gehört die Freude und das Leid und so weiter. Und der Anfang und das Ende. Und damit müssen wir leben. Und ich glaube, diese Dinge oder diese Situationen, die jetzt auf uns zukommen, das sind so riesige Fragen, die können wir nur Schritt für Schritt bewältigen. So, wenn du kommst aus Österreich, da geht man gerne wandern und ihr habt die schönen Berge. Und wenn man auf einen solchen Gipfel hoch will, dann muss man Schritt für Schritt tun, bis man oben ist. Ja, und so glaube ich, vielleicht ist das noch ein wichtiger Gedanke, den ich so abschließend sagen möchte. Ich glaube, dazu gehört dann auch wieder die Besinnung auf das mir Mögliche und den Lebensraum, in dem ich jetzt stehe. Und dass ich das Leben immer konkret zu leben habe. Und konkret heißt auch, dort, wo ich bin und wo ich meine Berufung empfinde, für was ich mich zu engagieren habe und leben soll. Ja. Und dass ich dann mich auch darauf beschränken darf. Also das soll nicht Weltflucht sein. Natürlich heißt das schon, zu gucken, was ist dran. Aber ich kann nicht an allen Stellen gleichzeitig sein. Das geht nicht. Ich bin ein Mensch mit begrenzten Ressourcen und Möglichkeiten. Und mich auf diese Grenze auch zu besinnen, die ernst zu nehmen und mich darin auch bescheiden zu dürfen, das ist etwas, was mir auch zugestanden werden muss. Ja, und darin kann ich ja sehr verantwortlich und echt versuchen, all diese Komplexitäten in meiner mir möglichen Weise zu leben und zu sehen. Und das sollten wir uns mehr zugestehen und vielleicht dafür ein Bewusstsein schulen. So könnte ich mir den Auftrag, den du eben gerade an die verschiedenen Berufsgruppen formuliert hast, vielleicht vorstellen. Ja.
Jetzt wollte ich dich eben gerade noch bitten, dass du uns noch so einen konkreten Tipp mitgeben kannst in dieses, also um dieses Aushalten zu üben. Aber jetzt hast du es eh schon gesagt, wandern gehen. Urlaub in Österreich und wandern gehen. Ja, also Schritt für Schritt.
Ja, und sich begrenzen, glaube ich auch. Also sich in der Fülle der Themen und Fragestellungen nicht in die Grenzenlosigkeit hineinzunehmen, die einen dann wieder verloren sein lässt. Sondern zu sagen, es ist vielleicht, es rettet möglicherweise nicht die Welt, aber es ist ein Beitrag, um etwas in dem, was auf uns zukommt und mit dem wir umzugehen haben, es gut zu machen und ja, verantwortet zu haben. Ich glaube, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen.
Ja, und wahrscheinlich immer wieder auch es wieder auf mich zurückführen. Also die Überforderung, die bei mir auch oft entsteht, ist dieses Alle und wie kann man alle überzeugen? Aber ich kann es eh nur tun, indem ich es bei mir anfange, meine Ängste ein bisschen abfange und vielleicht ein, zwei Leute aus meinem Umfeld mitnehme und so halt. Mehr genau. Kann man dann auch wieder nicht tun, oder?
Ja, aber das nicht als Kleinigkeit zu sehen, sondern als einen Beitrag. Und ich glaube, so ist jeder im Grunde herausgefordert, immer wieder neu nach seiner Verantwortung zu fragen. Vor dem Hintergrund dessen, was auf ihn zukommt. Ja, und da müssen wir auch mit großer Toleranz und großem Respekt dann miteinander umgehen, wenn wir da ein bisschen verschiedene Akzentuierungen wählen, worin der eine die für sich sieht und der andere sie für sich sieht.
Und wahrscheinlich auch überhaupt zu bemerken, dass ich gerade Angst oder Sorge habe oder dass ich vielleicht selbst manchmal auch handle und es vielleicht gar nicht spüre, dass meine Triebfeder da jetzt sowas wie Angst ist, ne?
Genau, ja.
Und das dann aushalten und wandern gehen. Also, es klingt jetzt blöd, aber ich finde, so in die Natur gehen, um das jetzt wieder ganz aufs ganz Persönliche runterzubrechen, oder was kann ich tun, wenn ich das bei mir bemerke, ist tatsächlich ein guter Tipp, finde ich.
Also, naja, ich will es nochmal anders sagen, dass wir auch die Schönheit dieser Welt nicht aus dem Blick verlieren und nicht immer nur die problembehafteten Seiten sehen. Ja, sondern dass wir sehen, dass es neben dem, was an Fragen und Problemen zu bewältigen ist, es immer noch die Gelegenheit des Erlebens im Schönen liegt und dass wir in einem unglaublichen Reichtum stehen und leben, wir hier zumindest, ja. Und dafür dankbar zu sein und das mitzusehen, ich glaube, das gehört genauso zur Wahrnehmung dieser Zeit.
Das gilt als Schlusswort, sage ich mal. Oder?
Schön, ja, wunderbar.
Gut, danke schön, Christoph. Also, wie jetzt eh schon zwei, dreimal betont, wir wollten hier einfach miteinander nachdenken darüber, was wir gerade so erleben in unserer Gesellschaft und mal beginnen, einen Weg zu finden mit dem, was wir so und so tun. Und ja, in diesem Sinne, einen guten November.
Wunderbar.
Euch allen.
Ja. Ja, auch meinerseits.
Danke, Christoph, für deine Gedanken, fürs Miteinander nachdenken. Ich finde es auch ganz ehrlich schön, dann bei dir zu merken, dass du auch nicht sagst, ach ja, da habe ich schon die und die Lösung und alles fertig, sondern es ist einfach bis ans Lebenende und auch mit viel Erfahrung im Nachdenken, dass es auch den Mut braucht, immer wieder mal neu was zu bedenken, oder?
Ich glaube, das ganze Leben ist eine einzige, immer erneute Infragestellung auch, ne? Und das auszuhalten ist ja auch nicht so, nicht nur einfach, aber macht es natürlich auch spannend, ja. Insofern auch dir danke für deine tollen Fragen und Gedanken.
Insofern werden uns auch die Themen für unseren Podcast also nie ausgehen. Ja, wenn ihr gerne mit uns in Kontakt treten möchtet, wir freuen uns über E-Mails an, ich glaube, langsam könnte ich die E-Mail-Adresse auch kennen.
post@fragen-des-menschseins.de, ne?
Genau, also wir freuen uns über Post. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen für unseren Podcast, sprich eine höhere Reichweite, die ihr uns dadurch beschaffen könnt. Dankeschön auch fürs Dabeisein und bis nächstes Monat. Tschüss, Christoph.
Danke. Tschüss, Veronika.
Fragen des Menschseins.